Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 106 vom 28. August 2024. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube, und damit ich auch diese erste Folge nach der Sommerpause nicht alleine absolvieren muss, ist zum Glück die Svenja da. Hallo Svenja.
Hallo.
Moin, und ich bin der Christoph, eine weitere Person in dieser Folge. Und wir besprechen hier aktuelle Forschung rund um das Thema Boden. Und das zeichnet uns, glaube ich, in der Podcast-Landschaft ziemlich aus. Und was uns auch auszeichnet, ist unsere überwältigend lange Sommerpause, liebe Svenja. 8 Wochen sind wir im Ruhestand. Wir nehmen jetzt so mitten in der Sommerpause auf, sage ich mal, Anfang August, weil du dann deinen Urlaub etwas später gelagert hast, was ja vollkommen okay ist, ne? Aber trotzdem an dich die Frage, wie ist dir die Sommerpause bisher so bekommen? Was hast du so erlebt? Hast du eine schöne Zeit? Bist du vielleicht auch mal vom Podcast ein bisschen runtergekommen? Das ist ja vielleicht auch hilfreich, ne?
Ja, ich hatte tatsächlich ja jetzt ein bisschen längere Pause mit dem Podcasten. Aber nach Pause ansonsten fühlt es sich eigentlich nicht so an, weil hier geht die Arbeit natürlich weiter und rund. Und ja, da ich auch nicht so in die Lehre eingebunden bin, ist für mich gar nicht so ein Unterschied zwischen Insemester und in den Semesterferien. Also ja, eigentlich so das Übliche. Und ich freue mich jetzt darauf, dass für mich dann auch bald nach Pause ist.
Seid ihr auch gegönnt, Svenja. Ja, also ich muss sagen, obwohl die Sommerpause jetzt knapp zur Hälfte vorbei ist, wo wir aufnehmen, ich hatte schon unglaublich tolle Erlebnisse. Ich habe das auch sehr genossen, mal vom Podcast ein bisschen Abstand zu gewinnen, obwohl es mir mittlerweile auch wieder sehr gefehlt hat. Das muss ich auch sagen, ja. Und also weiß nicht, gerade so die Outdoor-Erlebnisse, ne? Man hat ja dann Zeit für andere Dinge, und ich war jetzt zum Beispiel auch im Gelände Bodenkartieren, richtig, mit Pirkauer, ne? Über 2 Wochen in Hessen, in einer wunderschönen Landschaft. Das war wirklich etwas, was ich, glaube ich, so im Podcast-Alltag nicht hätte schaffen können nebenher oder nur mit größeren Hürden. Und ja, das weiß ich, das bringt einen dann auch mal wieder ein bisschen runter, ne? Es ist ja auch ein bisschen kreatives Arbeiten, was wir hier machen, ne?
Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Und da muss man sich, glaube ich, auch mal so ein bisschen, naja, ein bisschen Inspiration holen, auch mal in sich gehen, ne? Und wir haben ja vor der Sommerpause auch unser Teamtreffen gemacht bei Andres auf dem Hof, was, wie ich finde, weiß ich, wie siehst du das, sehr erfolgreich war.
Ja, war total spannend. Also, ne? Auch ja. Mal überhaupt fast alle Leute auf einen Haufen zu haben.
Ja, genau, ne? Ja. Genau, sich mal persönlich auch kennenzulernen über einen längeren Zeitraum. Wir haben ja auch viel gearbeitet, ne? Also wir arbeiten sowieso ständig dran, diesen Podcast hier weiter zu verbessern. Und da ist uns, glaube ich, auch ganz viel geglückt, und wir haben ganz viel festgehalten, Ergebnissicherungen gemacht und so. Wofür euch da draußen dann hoffentlich dieser Podcast ja auch qualitativ dann nochmal weiterentwickelt wird. Ja, das hoffe ich zumindest sehr, und das hoffen wir auch sehr. Svenja, du hast aus der Sommerpause heraus, du hast das Buch allerdings nicht in der Sommerpause gelesen, das habe ich schon vorher abgefragt, sonst wäre das für mich eine tolle Brücke gewesen, die ich jetzt hätte bauen können, ja. Aber du hast tatsächlich dir mal wieder Gedanken gemacht und hast uns einen Buchtipp mitgebracht. Erzähl doch mal, was ist das für ein Buch und warum sollte man es lesen?
Ja, passend zum Thema der Folge, da geht es jetzt so langsam hin, Thema Erosion. Gibt es ein Buch, das ist schon ein bisschen was älter, aber ich habe es damals im Bachelor gelesen, als ich so meine ersten Berührungspunkte mit Böden und Erosion, das war so tatsächlich das erste Thema in Bezug auf Böden, was mich berührt hat. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, damals glaube ich noch auf Englisch, das ist aber auch auf Deutsch übersetzt, auf Englisch Dirt, The Erosion of Civilizations. Und zu Deutsch, den Titel muss ich immer nachschlagen, Dreck. Warum unsere Zivilisation den Boden unter den Füßen verliert. Von einem Amerikaner, glaube ich, David Montgomery. Und das zeichnet halt total spannend nach, wie der Untergang verschiedener Zivilisationen auch mit deren schlechten Umgang mit den Böden zu tun haben kann. Ne? Das muss nicht der einzige Faktor sein, aber das kann dazu beitragen, dass so ein komplettes Empire da untergegangen ist, weil die Leute halt immer mehr Mühe hatten, genug Nahrung zu erzeugen. Und da wird man dann schon nachdenklich, wenn man irgendwo auf so einem Maisacker so die Rinnsale sieht und sieht, wie Boden weggeschwemmt wird. Und ja, das ist ganz eindeutig. Es ist zwar so ein Sachbuch, aber für mich fand ich es ganz gut leserlich geschrieben, so dass man irgendwie Ja, es ist halt eben nicht ein Lehrbuch oder so. Deswegen wird da ein bisschen flüssiger erklärt, so die Zusammenhänge eben auch für Laien. Das, ja, finde ich, ist ein guter Einstieg. Und wenn man sich jetzt für das Thema Erosion interessiert, dann oder noch nicht und das vielleicht werden möchte, dann ist das ein guter Einstieg.
Ah, danke Svenja für diesen Buchtipp. Ist für mich jetzt auch eine gute Gelegenheit, um mal auf eine Veränderung hinzuweisen, die wir jetzt schon eingerichtet haben, weil dein Buchtipp, Svenja, der geht jetzt nicht verloren in den endlosen Weiten dieses Internets, ne? Der verhallt jetzt nicht, sondern der Buchtipp kommt natürlich auf unsere neue Literaturempfehlungsunterseite auf der Website, wird da entsprechend für die Ewigkeit festgehalten und zusammen mit den Lehrbuchempfehlungen, die wir schon immer ausgesprochen haben, eben auch die Sachbuchempfehlungen, da ist ja mittlerweile auch schon eine ganze Menge zusammengekommen, ne? Und die könnt ihr euch sozusagen jetzt in diesem Moment schon, wenn ihr diesen Podcast hört, auf unserer Website reinziehen, das direkt unter www.zollcast.de. Dann seht ihr da in der Navigationsleiste schon die entsprechende Unterseite. Ja, sehr schön, Svenja. Und du hast gesagt, dich hat das quasi im Bachelor schon gecatcht sozusagen. Dich hat das da schon überzeugt, dieses Buch ein Stück weit. Das ist ja dann auch mehr oder weniger ein Verkaufsargument. Das ist sehr, sehr schön. Und ich leite an dieser Stelle mal über zum eigentlichen Thema unserer Folge. Ne? Du hast dir den Titel schon sehr lange überlegt, was mich sehr froh macht. Volles Rohr Erosion. Und ich weiß nur grob, worum es geht, Svenja. Aber ich will vielleicht mal die etwas ketzerische Frage stellen an meine eigene Leistung, nämlich an die Lehrbuchfolge 42. Svenja, muss ich am Ende dieser Folge vielleicht den Text zu Folge 42 Bodenerosion nochmal neu schreiben, weil du mir jetzt was ganz Neues erklärst? Oder ist es eigentlich Altbekanntes, nur Neuentdecktes?
Also ob wir es neu schreiben müssten? Ja, also wenn man jetzt die Hauptautorin des Papers, die sich nachher vorstellen möchte, fragt, dann wahrscheinlich schon, ja. Weil das, ich werde über einen bestimmten Prozess der Erosion berichten, der oftmals nicht so sehr beachtet wird, der aber durchaus wichtig ist. Und insofern wäre das natürlich schön, wenn der noch mehr Beachtung fände.
Na, da bin ich mal gespannt, was du mir jetzt erzählen wirst, Svenja. Ich freue mich sehr auf dein Thema und sage einfach, the stage is yours.
Ja, ich möchte beginnen mit einem kleinen Kopfkino. Also, Christoph, stell dir vor, du bist Landwirt irgendwo in der Mittelgebirgsregion in Deutschland.
Ja, dann nehme ich Hessen, wo ich neulich kartieren war. Okay, ja. Kann ich mir gut vorstellen. Okay.
Du hast Mutterkühe auf einer Weide und du gehst da mal so zu einem Kontrollgang hin und spazierst über die Weide, guckst vielleicht nach ein bisschen Giftpflanzen oder sowas und entdeckst auf einmal so an so einem Hang ein Loch. So 30 Zentimeter tief, vielleicht auch genauso breit, 60, 70 Zentimeter lang.
30 Zentimeter tief, genauso breit, 60 bis 70 Zentimeter lang, tatsächlich. Also wie so eine, also sieht's auch lochförmig aus, rund, oder ist es so ein bisschen oval, oder?
Naja, ist dann ja länglich, ne, wenn es nur 30 Zentimeter breit ist, aber 70 Zentimeter lang, dann ist das eher so länglich, wie so ein kleiner Graben, aber halt, nicht mit einer Böschung oder so, sondern einfach zack, die Ränder sehen aus wie eine Steilküste, einfach abgebrochen. Also ja. Da ist ein Loch. Ja. Boden ist weg.
Okay.
Ich weiß nicht wohin.
Ja, dann stehe ich ganz kurz ratlos davor, aber ein Landwirt, Christoph hat natürlich auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Ich könnte natürlich drauf kommen, dass es ein grabendes Bodentier ist. Zum Beispiel ein Fuchs oder so, ne? So ein bisschen, muss ein bisschen größer sein, ne? Hat sich vielleicht vergraben an der Stelle. Also ich kann ja dann keinen Fuchsbau ausmachen. Vielleicht hat das mal versucht, hat dann gedacht, na, ist nicht so günstig. Meteoriteneinschlag wäre auch noch eine Möglichkeit.
Interessant,
an
ja.
An der Stelle. Oder andersrum, es ist ein Sprengsatz gezündet worden, ja. Also irgendwelche Jugendlichen aus dem Dorf haben Schabernack getrieben und haben illegale Feuerwerkskörper auf meinem Feld gezündet. Alles das würde mir erstmal einfallen.
Okay, was spräche denn gegen die einzelnen Optionen, die du bisher aufgezählt hast?
Ja, also Tiere graben, glaube ich, intuitiv schon an der richtigen Stelle. Das ist mir auch persönlich noch nicht begegnet, dass da so ein unvollendeter Bau stattgefunden hätte. Und ich müsste ja eigentlich auch, das gilt auch für die Sprengung und eigentlich auch für den Meteoriteneinschlag, ich müsste ja im Umfeld da noch irgendwie Material finden, was quasi ausgeworfen wurde, ne? Also entweder ausgegraben oder weggesprengt, ne? Durch Einschlag oder Sprengung, ne? Da hast du ja jetzt nichts von erzählt.
Und die Form?
Ja.
Wie passt die?
Ja gut, bei einem Sprengtrichter wäre es ja sicherlich auch eher rund, ne? Und das jetzt, wenn es jetzt so eher oval ist, ne, dann ist es natürlich auch kein typischer Sprengtrichter, ne?
Ja. Also als ich mich so in diesen Landwirt hineinversetzt habe, habe ich mir auch erstmal ein paar Gedanken gemacht, worauf könnte der so kommen. Meine erste Idee war Wildschweine. Also auch irgendwie Tiere, ne? Klar, könnte ja sein, ist ja auch nicht unüblich, ist durchaus ein wichtiger Faktor bei Schäden an Grünland, dass Wildschweine das umgraben. Aber sieht halt völlig anders aus, ne? Da sind dann die Grassoden umgewühlt und man hat so wie so ein größeres Schlachtfeld mit so umgedrehten Grassoden und das ist aber eher oberflächlich, ne? Die sind dann da auf der Suche nach irgendwelchen Käferlarven oder so. Aber jetzt so richtig tief graben und dann nur an einer Stelle, ne? Dann wäre ja, wenn, noch eine größere Fläche betroffen. Also Wildschweine kommt irgendwie nicht hin. Nächste Idee. Kann das sein, dass der Boden gar nicht weg ist, sondern einfach nur verdichtet? Vielleicht ist da irgendwie mal was zusammengerutscht oder so. Aber dann wäre auch die Frage, warum dann so eine krasse Abbruchkante und warum nur da, ne? Also irgendwie, und dann, wenn dann mal ein bisschen reinfasst, so ist das nicht direkt eine Verdichtung zu erkennen. Dann denkt er sich, Boden fehlt, ist weg irgendwo hin. Das ist ja prinzipiell das, was bei Erosion passiert. Dann denkt er sich aber, naja, aber gut, wir sind an einem Hang, wir haben auch Niederschläge, relativ viel, ne? Aber das wäre ja dann nicht an dieser einen Stelle, ne? Genau wie bei der Verdichtung. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, dass nur an dieser Stelle plötzlich das Wasser den Boden abträgt und alle anderen Stellen sind völlig in Ordnung. Ne? Gerade Bodenbedeckung, ganzjährige Bodenbedeckung ist eigentlich ein Faktor, der ja Bodenerosion vermindert und insofern unrealistisch. Dann, genau, die eine Idee, auf die ich auch noch kam, so ein bisschen wie die Jugendliche mit ihrem Sprengsatz, Kinder auf Schatzsuche. Vielleicht hat der Junge mal irgendwie mit dem Spaten gebuddelt und hatte da doch keine Lust mehr. Aber die Nachbarskinder leugnen auch alle glaubhaft. Also steht er vor einem Rätsel.
Ja.
Und mit diesem Rätsel wendet er sich dann an seinen Berater. Vielleicht hat er eine Beraterfirma, vielleicht fragt er jemand von der Landwirtschaftskammer. Jedenfalls hat er einen Berater für Grünland und fragt ihn so, sag mal, hier, guck dir das mal an. Wie sieht das aus? Was kann das sein? Ist das irgendwas, ne, worüber ich mir Sorgen machen müsste? Oder, und dann, der Berater geht auch da drumherum und guckt auch ein bisschen dumm aus der Wäsche und weiß auch nicht weiter. Also wir haben ein Rätsel. Und während der Landwirt, der sagt sich jetzt, na gut, ich habe hier weiter unten am Hang, da ist noch so eine kleine Stelle, da ist so ein kleiner Hügel, da ist quasi Bodenmaterial über, trage ich den Teil einfach ab und verfülle damit das Loch und gut ist. Ne, dann wächst da das Gras auch wieder nach. Währenddessen fragt aber sein Berater, das hat er ihm versprochen, mal seine ehemalige Kommilitonin, die noch an der Uni arbeitet, die ist Bodenexpertin, und die hat versprochen, mal ein bisschen zu recherchieren, meldet sich dann ein paar Wochen später wieder. Und sagt, sie hätte was rausgefunden, nämlich Stichwort Tunnelerosion. Das ist ihr Tipp. Und das erzählt dann der Berater dem Landwirt, und er sagt, hä, Tunnelerosion? Was ist denn das? Noch nie gehört. Und nicht nur diese Frage, sondern dann auch diverse weitere Fragen ploppen dann auf, als er hört, aha, Tunnelerosion ist eine unterirdische Form der Erosion. Also nochmal grob, wer sich Soilcast Folge 42 noch nicht angehört hat, unbedingt nachholen. Ansonsten hier die Kurzzusammenfassung, Erosion, wie würdest du es zusammenfassen, was ist das?
Ja, Erosion ist der Abtrag, ich weiß nicht, ob man sogar sagt, grundsätzlich von Oberbodenmaterial, ne, oder die Verlagerung von Bodenmaterial infolge einer äußeren Einwirkung. Ne? Und dann nennt man typischerweise Wasser oder Wind, ne? Also physikalische äußere Einwirkung, ja.
Genau. Das wäre also Bodenerosion, Abtrag von Bodenmaterial irgendwo anders hin. Und wie du sagtest, normalerweise erwartet man das an der Oberfläche, ne? Weil da ist im da kommen die physikalischen Einwirkungen ja drauf. Wenn da Wasser drauf fällt oder drüber fließt, ne, dann ist das an der Oberfläche. Wenn der Wind drüber weht, ist das an der Oberfläche. Es kann auch, ne, glazial mal mit Eis, ne, dass das Eis das abschabt oder so und weiter transportiert. Aber eigentlich logischerweise, man guckt ja nicht in den Boden irgendwie direkt rein, sondern man muss an der Oberfläche anfangen. Also jegliche Kraft, die auf den Boden auswirkt, fast jegliche, ne? Aber viele kommen erstmal von oben an der Oberfläche. Und ja, das Ungewöhnliche an dieser Tunnelerosion ist eben, dass sie intern im Boden passiert, sodass sie eben auch lange Zeit gar nicht bemerkt wird. Und erst wenn dann solche Löcher auftreten, wie der Landwirt sie gefunden hat, dann merkt man, oh, hier ist möglicherweise über Jahre oder Jahrzehnte schon was passiert. Und unser Landwirt fragt sich jetzt natürlich nicht nur so, was ist Tunnelerosion? Woran erkenne ich, ob das jetzt wirklich bei mir der Fall ist? Sondern auch, wie entsteht das? Also was sind die Risikofaktoren? Kommt das vielleicht bei anderen von meinen Flächen auch noch vor? Und überhaupt habe ich noch nie von gehört, kommt das hier überhaupt vor? Kommt das in Frage für mein Loch hier auf der Weide? Und dann auch, wenn ja, was kann das für Ausmaße annehmen? Was kann da auch für Folgen dabei rauskommen? Und ist das was Schlimmes? Oder ist das halt ein Loch, das ich mal verfülle und dann ist vorbei? Und auch wenn das jetzt hier vielleicht mehrere Flächen betrifft, kann ich da irgendwie das vielleicht schon erkennen, bevor das so schlimm wird, ne? Oder bevor das so doll wird, dass da irgendwelche Sackungen auftreten? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen für Früherkennung? Und natürlich auch, kann ich irgendwas dagegen machen, ne? Entweder präventiv oder dann, wenn es schon auftritt, kann ich da irgendwas tun, um diesen Prozess aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen. Und weil er ein sehr neugieriger Landwirt ist, fragt er sich auch, was gibt es da eigentlich für aktuelle Forschung dazu? Und all diese Fragen möchte ich jetzt versuchen, nach und nach zu beantworten, mit Hilfe dieses Papers, das die Wissenschaftlerin da diese Kommilitonin gefunden hat. Die hat nämlich ein Paper gefunden, das ist eine Literaturübersicht von zwei WissenschaftlerInnen, Anita Bernatek-Jakiel, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, eine polnische Wissenschaftlerin, und Jean Posen, ich hoffe, auch das war richtig, aus Belgien, mit dem Titel Subsurface Erosion by Soil Piping, Significance and Research Needs. Also unterirdische Erosion durch Soil Piping, ich übersetze das mit Tunnelerosion, Bedeutsamkeit und Forschungsbedarf. Und dieses, ja, das Paper wird uns jetzt da so ein bisschen durchführen. Es ist schon 2018 erschienen, es ist also schon ein paar Jahre alt. Aber ein neueres Review-Paper habe ich bisher nicht gefunden zu diesem Thema, so wirklich so in der Allgemeinheit, in der Breite. Insofern ist das erstmal das, worauf wir uns stützen. Also grundsätzlich erstmal, was ist Tunnelerosion? Wir haben jetzt schon gesagt, das ist irgendwie eine unterirdische Form von Erosion. Tunnel kann man sich auch vorstellen, es bildet sich da irgendwie so eine Art Rohr im Boden, nur dass es halt kein menschlich gemachtes Rohr ist, sondern einfach eine Aushöhlung. Und dann irgendwo an anderer Stelle kommt dieses Rohr dann an die Oberfläche. Deswegen kann man sich das bei einem Hang besonders gut vorstellen, ne, dass es nicht senkrecht nach oben geht, sondern der Hang ist halt geneigt und dann so waagerecht geht irgendwann der Streich der Tunnel so aus und es gibt dann so ein Loch und da kommt dann auch durchaus Material raus. Ne, das, was da so im Boden erodiert wurde. Das heißt, woran man das erkennen kann, das war ja die eine Frage des Landwirts, ne, woran kann ich das erkennen, ist eben zum einen erstmal dieses Ausgangsloch. Ne, da sieht man dann gegebenenfalls, dass sich so ein Schwemmfächer gebildet hat. Also wenn das Wasser da rausfließt, dann ist es ja nicht mehr auf diesen engen Tunnel begrenzt, sondern kann sich ein bisschen ausbreiten. Das heißt, es gibt so eine Art Fächerform, oben schmal und unten breiter. Und dann ist da auch ein bisschen feineres Material gegebenenfalls, weil tendenziell eher so das schnuffige Material, wenn es dann vorhanden ist, am ehesten mitgenommen wird und vielleicht sandiges eher zurückbleibt im Boden. Das heißt, man könnte da so eine etwas veränderte Textur in so einem gewissen Fächer bemerken. Es kann sogar sein, dass da so viel Druck dahinter ist, dass das eher so wirklich ein bisschen aufsteigend ist, dieses Tunnelende, und dann sogar so ein kleiner Hügel sich bildet. Also, dass das beim Rausschwemmen so viel Schwung hat, dass es so, ja, dieses Material quasi aufwirft am Ausgang. Und wenn du ganz genau zugehört hast, ich habe eben so ganz beiläufig eingestreut, dass der Landwirt da weiter unten so einen kleinen Hügel hat, der ihn eh nervt. wenn er da irgendwie einen Säuberungsschnitt macht auf der Weide. Und
na, das ist es
doch. Das
war
wahrscheinlich das untere Ende von seinem Erosionstunnel. Ne, da war das Material angeschwemmt. Das heißt, unbewusst, ohne es zu wissen, hat er quasi das Material teilweise dahin gebracht, wo es wieder herkam. Ja, also er hat es quasi wieder nach oben in das Loch gefüllt. Also entweder diese Schwemmfächer oder diese sogar richtige Schwemmhügel kann man sehen. Und dann gibt's natürlich das, was der Landwirt als erstes bemerkt hat, nämlich so Löcher. Das kann dann passieren, wenn so ein Tunnel, kann man sich vorstellen, wenn da immer wieder Wasser durchrauscht und der Tunnel immer größer wird, dass irgendwann diese Tunneldecke so dünn wird, dass sie nicht mehr trägt. Oder vielleicht auch, wenn da mal eine Kuh drauf tritt oder so, ne, irgendeine Belastung von oben. Und dann stürzt dieses Tunneldach auf einer gewissen Strecke ein. Und je nachdem, ob das eben nur sehr lokal ist, dann ist es halt einfach nur ein kleines Loch. Oder ist es eben über eine gewisse Strecke des Tunnels, dann ist es so ein längliches Loch, wie in unserer Geschichte. Es kann auch sein, dass es mehrere Löcher nacheinander gibt, die sich über die Zeit dann miteinander verbinden. Und manchmal kann es auch sein, dass der Boden einfach nur so ein bisschen nachgibt, so ein bisschen sackt. Und dann ist es wirklich schwierig, das zu bemerken. Also da gibt es keine klare Abbruchkante oder so, sondern es ist einfach nur eine kleine Delle. Das kann also relativ schwierig zu beobachten sein. Was man noch am unteren Ende vielleicht beobachten kann, wenn das Wasser austritt, dann ist da ja ein sehr konzentrierter Fluss an der Stelle. Das heißt, es kann sein, dass ich gerade gar nicht erst, ne, es kann ja sein, dass das danach flacher wird, der Hang, dann setzt sich das Material da ab. Aber es kann auch umgekehrt sein, dass das Wasser an einer relativ steilen Stelle austritt und das Wasser eher noch relativ schnell weiterfließt und dann an der Oberfläche weiter erodiert. Das heißt, der Anfang von so einer Erosionsrinne kann auch durch so einen Ausgang von einem Tunnel gemacht werden. Das heißt, wenn man eine Erosionsrinne hat, kann man sich mal so das obere Ende angucken, schauen, ist das eher einfach nur flach und da ist einfach das Wasser von der Oberfläche zusammengeflossen und da bildet sich dann der Anfang, oder ist das vielleicht verursacht dadurch, dass da ein gewisser konzentrierter Wasserfluss an die Oberfläche tritt. Das sind so die oberflächlichen Anzeichen, die man finden kann. Und jetzt haben wir besprochen, was ist da, wenn so ein Tunnel da ist und was kann das für Folgen haben, dass eben das Tunneldach einbricht. Aber wie fängt das eigentlich an? Und das ist grundsätzlich bei Wassererosion, dass man von einer rückschreitenden Erosion spricht. Das heißt, wenn irgendwo Wassererosion auftritt, dann ist ja das Wasser schon von weiter oben geflossen, nimmt irgendwann, weil es so schnell ist und so viel auf einmal, Bodenpartikel mit und macht sich dann so eine Rinne, wenn es jetzt an der Oberfläche ist. Und an dem Teil, wo sie aber zusammenfließen, da ist dann ja quasi eine neue Oberfläche geschaffen worden, ne, durch diese kleinen Abhänge von dieser Rinne. Das heißt, da gibt es einen Bereich, wo der Boden weniger stabilisiert ist. Ne? Wenn überall drumherum Partikel sind, dann stabilisieren die sich gegenseitig. Nur an der Oberfläche kann das abgetragen werden. Wenn diese Oberfläche jetzt quasi in den Boden reingeht, dann kann an der Stelle auch wieder Erosion passieren. Und so frisst sich quasi so eine Rinne eigentlich den Hang hoch.
Ja.
Und so ähnlich passiert das dann auch bei Tunnelerosion. Das heißt, irgendwo sickert Wasser und tritt an einer Stelle aus. Das muss noch nicht durch einen Tunnel sein, ne? Das haben wir ja noch nicht. Und wenn an der Stelle dieser Wasserfluss so stark ist, dass er die oberflächlichsten Partikel mitnimmt, dann fängt schon mal so ein erster kleiner Trichter an, sich zu bilden. Und dann geht, genau wie vorher, wir haben jetzt die Oberfläche quasi in den Boden rein verschoben. Und dann kann sich an dieser Stelle, wo die neue Oberfläche entstanden ist, immer mehr neues Material lösen. Und so kann sich dieser Tunnel nach und nach immer weiter nach oben fressen. Das ist zumindest eine Möglichkeit, wie das entstehen kann. Das heißt also rückschreitende Erosion. Von unten nach oben bildet sich so ein Loch. Und was ich gerade sagte, das Wasser tritt irgendwo aus am Hang. Das bedeutet erstens, wir haben einen Hang. Das ist ja sowieso typisch für Erosion, eben besonders Wassererosion. Ne? Das Wasser muss irgendwo lang fließen, sonst nimmt es ja keine Bodenpartikel mit. Und zweitens aber, das Wasser, was jetzt als Niederschlag zum Beispiel runterkommt, versickert nicht irgendwo. Es versickert nicht einfach der Schwerkraft folgend vertikal in den Boden rein, sondern es tritt ja irgendwo seitlich aus. Das heißt, es muss der Weg nach unten versperrt sein. Oder zumindest, es kann auch sein, dass einfach zu viel Wasser da ist und ne, das kann einfach nicht mehr dazukommen. Aber es kann eben mit verursacht werden dadurch, dass wir eine wasserdichte Schicht da unten haben. Also Schicht jetzt mal im allgemeinen Sinne gesprochen. Ne? Also wir haben entweder einen dichten Horizont oder auch das Ausgangsgestein. Das heißt, ein Punkt, wo sich solche Tunnel bevorzugt bilden, ist an der Grenze zwischen dem festen Ausgangsgestein und dem Boden, der sich darüber gebildet hat. Und dann wird eben der vertikale Wasserfluss wird so ein bisschen horizontal abgelenkt und nur so kann es kommen, dass das Wasser eben irgendwann wieder an die Oberfläche tritt und gar nicht in das Grundwasser eingeht. Was noch begünstigend sein kann, erstmal grundsätzlich bei Erosion, wir hatten jetzt die Hangneigung, dann, Achtung, Fachwort, der hydraulische Gradient.
Böses Fachwort.
Kannst du den armen Menschen helfen?
Ja, der hydraulische, ja, es ist wie immer mit Gradienten, ne? Wir reden dann von verschiedenen Potenzialen, ne? Und der Gradient ist sozusagen die Differenz zwischen diesen beiden Potenzialen, ne? Wir reden hier vom hydraulischen Potenzial, ne? Das ist sozusagen einfach gesprochen, wenn ich eine Röhre in den Boden eintreibe, senkrecht, ne? Dann wird sich das Wasser in diesem Rohr auf einer bestimmten Höhe sammeln. Das müsste man entweder von Geländeoberkante oder aber vom absoluten Nullpunkt, also vom Meeresspiegel aus. Und die Höhe dieses Wasserspiegels im Rohr, das ist das hydraulische Potenzial. Und das ist an unterschiedlichen Punkten im Gelände unterschiedlich hoch oder niedrig. Und um diese Potenziale auszugleichen, finden wir zwischen den einzelnen Potenzialpunkten dann den sogenannten hydraulischen Gradienten. Und der gibt die Fließrichtung und letztlich auch in Abhängigkeit von den hydraulischen Eigenschaften des Bodens oder Sediments auch die Fließgeschwindigkeit tatsächlich an. Ja.
Richtig, sehr gut. Da haben wir für Fachleute, ne, also denen wird das bekannt sein, aber die Gleichung nach einem gewissen Henri Darcy, der hat das herausgefunden, dass also wenn man quasi das hydraulische Potenzial im Sinne von Höhenpotenzial verdoppelt, dass dann das Wasser auch doppelt so schnell da durchfließt.
Ja.
Das klingt einfach, ist aber, wenn man es sich überlegt, ein bisschen überraschend, weil wenn man doppelt so viel Energie auf dem Fahrrad investiert, bedeutet das nicht, dass man doppelt so schnell ist, weil der Windwiderstand ja quadratisch zunimmt und nicht linear. Deswegen, das ist es tatsächlich für die Leute, damals war das durchaus eine überraschende Entdeckung oder was Aufregendes zu wissen, okay, doppelt so hoch quasi die antreibende Wasserfläche, dann fließt das Wasser auch doppelt so schnell. Und man kann sich eben vorstellen, wenn wir jetzt an einer Stelle in der Landschaft einen sehr hohen Wasserspiegel haben und an einer anderen Stelle einen sehr niedrigen, dass das Wasser dann sehr dringend dahin will und auf diesem Weg sehr schnell ist. Und wenn es sehr schnell ist, dann ist eben das Risiko groß, dass es da Bodenpartikel mitreißen kann, mit Feinwort gesprochen. Man muss ein bisschen noch dazu einwenden, hydraulisches Potenzial, das kann auch noch sowas wie osmotisches Potenzial beinhalten oder das Matrixpotenzial. Das lassen wir jetzt mal raus, nur damit wir keine bösen E-Mails kriegen von Fachleuten. Also wir beziehen uns hier nur auf das Potenzial, was aufgrund der Höhe des Wasserspiegels entsteht. Genau. Also wenn wir einen hohen hydraulischen Gradienten haben, das begünstigt im Allgemeinen Wassererosion. Und dann natürlich die Eigenschaften des Bodens selber. Man kann sich vorstellen, dass es Böden gibt, die leichter erodierbar sind als andere, also welche, die sehr stabil sind, zum Beispiel, weil sie durch zweiwertige Ionen, im Besonderen ist es meistens Calcium, zusammengehalten werden. Die Details würde ich jetzt, glaube ich, nicht erklären, sonst kommen wir zu sehr in die Tiefe, aber also zweiwertige Ionen können stabilisierend wirken, deswegen kalkt man einen Boden, damit er stabiler wird. Auch organische Substanz kann da sehr helfen. Im Gegenteil dazu ist ein hoher Anteil von Natrium eher schlecht. Insbesondere, wenn man dann quellende Tone noch da drin hat, Tonminerale. Und im Allgemeinen ist auch schluffiges Material sehr anfällig. Für alle NeueinsteigerInnen, Schluff, sind mineralische Partikel in der Größe irgendwo zwischen Ton und Sand. Ton und Sand kennt man irgendwie so aus dem Alltag. Schnuff ist immer sowas Neues und irgendwie auch ein bisschen lustiger Begriff, wenn man schnuffig drauf ist. Naja, jedenfalls, also Schnuff ist prinzipiell sehr erosionsanfällig und deswegen ist das auch ein Faktor, der mit dazu beitragen kann, dass ein Standort gefährdet ist für Tunnelerosion. Man muss aber auch dazu sagen, das schreiben die auch in dem Paper, dass das zwar ein Faktor ist, aber wenn man jetzt versucht, anhand des Schnuffanteils nur Tunnelerosion vorherzusagen, dann reicht das bei weitem nicht aus. Gut, wir hatten also allgemeine erosionsbegünstigende Faktoren wie die Hangneigung, den hydraulischen Gradienten, die Erodierbarkeit des Materials, einen wasserdichten Horizont oder das Ausgangsgestein. Und was jetzt noch begünstigend sein kann, ist, dass wir schon irgendwelche Störungszonen im Boden haben. Also Bioporen können das sein, ne, Regenwurmgänge oder irgendwelche anderen, wir hatten schon vorhin geabende Tiere, die können ja auch größer sein, Maulwürfe oder was auch immer. Aber auch Schrumpfungsrisse können ein Problem sein. Also wenn wir in einer sehr trockenen Region sind und der Boden, weil er quellfähige Tonminerale enthält, beim Austrocknen zusammenschrumpft und dann bilden sich diese typischen Risse, die man bei Fotos in den Nachrichten gerne mal sieht, wenn es in irgendwelche Dürren geht. Auch da fließt das Wasser dann ja schon bevorzugt rein und kann sich da sammeln und fließt da schnell ab und dann kann sich an der Stelle eben eine erosive Wirkung zeigen und das kann eben auch bedeuten, dass dann an der Stelle auch Tunnel entstehen. Bei den Bioporen ist es ein bisschen weniger eindeutig als bei den Schrumpfungsrissen, weil da so ein bisschen die Frage ist, ob es nicht auch so ein Feedback-Ding ist. Also es ist ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Was war jetzt zuerst da? War da vielleicht auch ein winzig kleiner Erosionstunnel und der Regenwurm dachte sich, super, da habe ich wenig Grabwiderstand, komme ich rein? Oder war zuerst der Regenwurmgang da und dann floss das Wasser da lang und hat sich immer weiter reingegraben? Es ist ein bisschen schwierig, das auseinanderzuhalten, aber es kursiert doch immer mal wieder so an verschiedenen Stellen, wird erwähnt, naja, vielleicht waren die Bioporen auch beteiligt daran. Also insgesamt, es gibt zwar eine Menge an Faktoren, wo man sagen kann das begünstigen, aber die Anfälligkeit vorherzusagen ist noch relativ schwierig. Zumindest haben sie das in ihrem Paper in 2018 geschrieben. Seitdem haben aber unter anderem genau diese AutorInnen selber auch Fortschritte gemacht in dem Bereich. Ich bin auf dieses Thema selbst erst gestoßen auf der IGU 2024, wo ich ja dieses Jahr war, mit Laura zusammen. Und da gab es ein schönes Poster und die Anita war auch da und hat es präsentiert. Und ich war total interessiert und hatte von diesem Phänomen noch nie gehört. Und sie hat da nämlich eine Karte vorgestellt, wo sie erstmal ganz viele Orte zusammengetragen haben, wo in Europa, wo es Meldungen von Tunnelerosion gibt. Und dann von diesen Böden und von diesen Standorten die Eigenschaften zusammengetragen und dann statistisch versucht herauszufiltern, welche Faktoren könnten da einen Einfluss gehabt haben. Und daraus abgeleitet haben sie dann eine Karte erstellt für Europa, die Anfälligkeit für Tunnelerosion darstellen soll. Also wer sich mit diesem Landwirt aus der Geschichte am Anfang identifizieren kann, kann sich diese Karte anschauen. Ich weiß nicht genau, ob das frei verfügbar ist, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt auf. Auf der EGU-Seite dürfte es nicht mehr sein, weil die Zeit vorbei ist, in der das noch nach der Konferenz verfügbar ist, aber ich bin mir relativ sicher, dass die früher oder später ein Paper veröffentlichen werden. Und wenn das Open Source ist, Open Access, falscher Begriff, Open Access, dann könnte man das da nachschauen. Ja. Was sie da so als Faktoren so grob rausgefunden hatten, waren, also Landnutzung spielt eine Rolle, die Topografie, ne, haben wir gesagt, die Hangneigung, wäre da so ein Beispiel, unten die Bodeneigenschaften. Aber genauer habe ich das jetzt nicht aufgeschlüsselt.
Nach Regionen liest sich da in Europa, hast du da noch im Kopf, gab es da irgendwelche Regionen, wo sich das massiv gehäuft hat oder war das relativ gleichmäßig verteilt?
Lass mich schauen. Ah, ich habe das Ich habe leider das Poster nicht vorliegen, nur den Abstract.
Ja, okay. Okay.
Es gibt ein Foto, das können wir auch in den Social Media Posts zu dieser Folge benutzen, von mir mit der Anita, wie wir da vor dem Poster stehen und sie mir das erklärt. Da sieht man, so in groben Zügen sieht man da auf die Karte, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf.
Ja, okay. Ja, das werden wir gespannt verfolgen. Hätte mich nur mal interessiert. Es gibt ja vielleicht so, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen Regionen, wo ein bisschen anfälliger sind, so für Tunnelerosion, ne? Aber das finden wir noch raus, wenn ja.
Ja, aber das war eine geschickte Überleitung zur nächsten Frage. Wo kommt denn Tunnelerosion überhaupt vor?
Ja.
Das sagt ja vielleicht auch ein bisschen was darüber aus, wo die Gefährdung vorhanden ist. Und da haben die in dem Paper eine Weltkarte und haben da wirklich überall auf dieser Weltkarte sind irgendwo Punkte zu finden. Also Nordamerika, Südamerika, aus Mittelamerika haben sie jetzt keine Punkte. Es kann aber auch daran liegen, dass es da einfach bisher noch niemand berichtet hat. Es gibt Punkte in China, in Großbritannien, in Polen, in Spanien, in an der Ostküste Afrikas, also wirklich ganz runter bis nach Südafrika, über alle Klimazonen hinweg. Und das ist tatsächlich auch etwas, was sie betonen. In fast allen Klimazonen der Welt kann man sowas finden. Also es sind nicht nur die niederschlagsreichen Regionen. Ich habe ja vorhin schon von Schrumpfungsrissen gesprochen. Das spricht ja auch eher für trockenere Gebiete. Und auch sehr viele Bodentypen sind betroffen. Die haben das aufgeschlüsselt nach den Bodentypen, wie sie in der WRB aufgelistet sind, der World Reference Base for Soil Resources. Das ist so im Prinzip die internationale Bodenklassifikation. Gibt es auch eine Soilcast-Folge zu mit Peter Schad.
Das war schön.
Ich habe jetzt leider die Nummer nicht. Aber das kannst du bestimmt gleich nachliefern.
Ja.
Und also fast alle Bodentypen sind betroffen, oder nicht fast alle, aber viele Bodentypen sind betroffen von den bisherigen Meldungen. Ne? Also es kann durchaus sein, dass noch mehr Bodentypen betroffen sind, als sie selber in der Liste hatten. Aber man muss natürlich auch erstmal alles zusammentragen. Und dann kann man auch noch unterscheiden zwischen natürlichen Landschaften, in denen das vorkommt. Also das ist ein Prozess, der durchaus natürlich vorkommt, zum Beispiel in Flusslandschaften. Da kann man sich vorstellen, dass da hydraulische Gradienten irgendwie eine Rolle spielen, ne? Und dass da auch Störungszonen sind, wo dann mal an einem Flussufer vielleicht schon so eine Zone ist, wo ja Wasser austreten kann, vielleicht eben nicht an der Oberfläche, sondern unterirdisch zufließen kann. Und da kann dann eben auch so eine rückschreitende Erosion passieren. Auch in Hochmooren, also da ist ja eben sehr viel Wasser vorhanden und Hochmoore, wenn sie dann wie sie meistens ja tun, im Gebirge liegen, dann gibt es da eben auch einen starken hydraulischen Gradienten und dann also eine Hangneigung. Und dann dieser schnelle Abfluss kann eben auch dazu führen, dass da sich solche Tunnel bilden. Dann so, ich würde mal sagen, semi-natürliche Landschaften, wie eben unsere landwirtschaftlich genutzten Landschaften, Äcker und Wiesen und Weiden, auch da kann das auftreten. Wobei bei gepflügten Äckern in dem gepflügten Bereich dann eher nicht so, weil diese Tunnel, wenn sie denn entstehen, relativ schnell auch wieder zerstört werden. Und ein ganz großer Bereich in der Forschung dazu sind auch menschliche Konstrukte. Also wenn wir Deiche bauen zum Beispiel, Pipe Erosion, wie es im Englischen heißt, Tunnelerosion ist einer der Hauptfaktoren, wie ein Deichbruch zustande kommen kann.
Okay.
Und auch bei Staudämmen ähnlich dazu, ne? Also da haben wir ja immer ein sehr starkes, oder bei Deichen nicht immer, aber bei so Staudämmen eigentlich immer ein sehr starkes hydraulisches Potenzial, ne? Wir stauen ja das Wasser auf und dann will das irgendwo hin und manchmal sucht es sich eben Wege unter dem Damm hindurch und da kann so ein Tunnel unter dem Damm oder unter dem Deich eben entstehen und so können die dann eben auch kollabieren oder zur Seite rutschen. Aber auch ganz banal bei so Untergründen von Gebäuden oder Straßen kann das auch passieren. Insbesondere, wenn man irgendwelche Rohre hat, aus denen es rausleckt, dann bildet das so einen Wasserfluss, der dann eben Teilchen mitnehmen kann. Und wenn die irgendwo rausgeschwemmt werden, dann bildet sich eben so ein konstanter Fluss, der nach und nach einen Bereich unterhöhlen kann. Und da gibt es also Fotos, die sehr beeindruckend sind von Parkplätzen, wo ganze Autos drin verschwunden sind, ganz neu gebaut, weil da eben irgendwas, also irgendein Faktor hat dazu geführt, dass dieser Boden unterhöhlt wurde von Wasser. Ja, und auch, wozu das sonst noch führen kann, sind so Hangrutschungen. Also wenn nicht nur so ein Teil von einem Tunnel kollabiert, sondern es können sich ganze Tunnelsysteme ausbilden. Und wenn da zu viel Wasser dann auf einmal kommt und die Schwerkraft von den Teilchen, die aufeinander lasten, erstmal ein Stück weit aufhebt, ne? Wie wenn wir schwimmen, das gibt auch Auftrieb beim Boden und dann kann so ein ganzer Hang auch abrutschen. Also so, das sind die Kontexte, in denen sowas auftreten kann. Jetzt sind wir so schon fast drin in der nächsten Frage. Also welches Ausmaß kann das annehmen und was sind mögliche Folgen? Erstmal noch zum Ausmaß. Da gab es in dem Paper ganz schön verschiedene Fotos. Zwei aus Belgien, zwei aus Polen, zwei aus Spanien und zwei aus Äthiopien. Und ich weiß nicht, ob das Zufall war, aber so in der Reihenfolge hat auch das Ausmaß der fotografierten Tunnel zugenommen. Also meistens waren das dann irgendwelche Löcher, also eingestürzte Tunnel, wo man dann die Größe abschätzen konnte. Das ging von so, was ich vorhin beschrieben hatte, so ein paar Zentimeter, Dezimeter in Belgien und Polen. Über Spanien, war das schon eher mehrere, also über einen Meter oder so. Und in Äthiopien, da stand einer halb in einem Loch, der war fast verschwunden. Also das können wirklich riesige Tunnel werden, wenn sie dann einstürzen, wenn das riesige Löcher. Und man kann sich vorstellen, dass das für alles, was da drauf ist oder was da drauf stattfinden soll, durchaus schwerwiegende Konsequenzen haben kann. Ne? Wie gesagt, wenn da Straßen darüber führen und die einstürzen, ist das natürlich gefährlich und die können dann nicht mehr benutzt werden. Aber auch Landwirtschaft, die da betrieben werden soll, ne? Du kannst nicht Landwirtschaft betreiben auf einem Boden, der nicht mehr vorhanden ist. Also wenn das wirklich solche Ausmaße annimmt, dass da wirklich nennenswerte Mengen an Boden abgetragen werden. Also natürlich auch, wenn es kleinere Tunnel sind und selbst wenn sie oberflächlich nicht sichtbar sind, geht natürlich durch wurzelbarer Raum verloren. Ne? Da gehen auch Nährstoffe verloren, weil die schneller ausgewaschen werden. Das kann dann auch ein Problem sein für die angrenzenden Fließgewässer. Wenn das jetzt nicht einfach nur so ein 0815 Graben ist, sondern wenn das dann ein Bach oder ein Fluss ist, der hat ja auch ein ökologisches Gleichgewicht. Und wenn da dann mehr Nährstoffe als eigentlich sollten eingetragen werden, ist das für den Bach ein Problem. Und natürlich für die landwirtschaftliche Fläche auch, weil die Nährstoffe sollten ja eigentlich in die angebauten Pflanzen reingehen. Und auch das Sediment brauchen wir den Boden brauchen wir in der Landwirtschaft eben als Wurzelraum. Im Fließgewässer kann der schädlich sein für die Organismen, die zum Beispiel in einem Kiesbett ihre Larven wachsen haben. Wenn da das Kiesbett aufgefüllt wird mit feinem Sediment, dann haben die keinen Platz mehr für ihre Larven. Und solche Dinge. Also im Grunde erstmal grundlegende Probleme von Erosion. Ne? Also wo Boden weg ist, stützt er uns nicht mehr, dient er uns nicht mehr als Anbauraum für Pflanzen. Kann eben zu gefährlichen bis hin zu Hangrutschungen führen, wenn der ganze Hang dadurch destabilisiert wird. Ich überlege gerade, genau, und die Deichbrüche, die hatte ich ja auch schon erwähnt. Ne? Das heißt, also da können wirklich Menschenleben gefährdet werden, wenn so eine Tunnelerosion auftritt und nicht gebremst werden kann.
Ja. Also Wahnsinn, Svenja. Vielen Dank für diese Einblicke in das spannende Thema Tunnelerosion. Was mir tatsächlich bisher noch nicht untergekommen war, bis du mich mal auf der EGU warst, glaube ich, noch darauf hingewiesen hast. Ne? Also das, ich habe mich auch extra nicht informiert, weil ich werde immer gerne von dir informiert, Svenja. Das ist, finde ich, sehr erquicklich. Das heitert mich sehr auf. Ja. Und ich will auch noch dazu sagen, dass ich es immer wieder beeindruckend finde, dass solche Phänomene, und das muss man vielleicht auch nochmal festhalten, das ist ja was, das ist ein Phänomen, was eben natürlich auftritt. Ne? Also das kommt einfach vor. Ne? Das ist also so gesehen, erstmal, wenn wir jetzt mal den reinen Naturraum betrachten, weder gut noch schlecht, ne? Nur uns Menschen fällt es halt an manchen Stellen natürlich gewaltig auf die Füße und wie du ja auch rausgearbeitet hast, dann manchmal sogar in Form von Gefährdungen für Leib und Leben. Ne? Ja. Also das kann ja dann deswegen finde ich das auch so schön, dass du das hier besprochen hast und dass du sozusagen auch dadurch nochmal den Leuten mitgibst, ne, dass es sich natürlich lohnt, sich damit zu beschäftigen, vor allem für Fachleute. Weil, ja, Deichfachleute, Deiche sind ja auch nach einem besonderen Prinzip gebaut, da könnte man sicherlich auch mal eine Folge zu machen, fällt mir gerade ein, solche Erosionserscheinungen dann auch erkennen muss entsprechend. Ne? Und wenn ich da nicht gebildet bin, das ist ja auch ein relativ neues Phänomen, wenn ich das so richtig sehe, ne? Also das Phänomen an sich ist nicht neu, aber es wird ja noch nicht so lange besprochen, oder?
Ja, also es gibt schon Forschung aus den 80ern. Ich glaube, das geht auch schon zurück bis aufs frühe 20. Jahrhundert, dass so erste Beschreibungen kommen. Aber es ist ein Thema, das grundsätzlich eher weniger beforscht wird. Und das liegt natürlich auch daran, dass Oberflächenprozesse einfach viel leichter zu beobachten sind, ne? Das heißt, sie sind einfacher zu untersuchen. Man stellt leichter fest, wo kommt es vor. Und deswegen fordern die ForscherInnen da auch, dass man mehr investiert in die Forschung für die Erkennung von Bodentunneln ohne die Anzeichen an der Oberfläche. Da gibt's verschiedene Dinge, über die man tun kann. Man kann auch erstmal überhaupt so Luftfotos benutzen. Dann sieht man nämlich, wenn sich so Löcher in einer Reihe aufreihen, dann merkt man schon so, okay, das ist jetzt kein Zufall, da ist wohl ein Tunnel drunter. Oder auch Laservermessungen, die können sowas vielleicht noch ein bisschen genauer. Aber es gibt eben auch sowas wie Bodenradar, wo man dann auch die Tunnel in der Erde, ohne sie zu zerstören, feststellen kann und dann vielleicht auch diese ganzen Netzwerke mal beobachten kann. Ganz cool fand ich auch einen Forschungsansatz, wenn man diese Netzwerke so beobachten will und wo, wenn ich hier Wasser reingebe, wo kommt das denn am Ende raus und welche Tunnel hängen miteinander zusammen, kann man zum einen Farbstoffe reingeben ins Wasser, das gibt immer lustige Bilder in den Papern, aber auch, ja, witzig, Rauchbomben. Tu einfach irgendwo in ein Loch eine Rauchbombe rein und guck, wo der Rauch wieder rauskommt. Oh. Weiß ich, wo sind die ganzen Ausgänge? Finde ich auch einen total spannenden Ansatz.
Ja, glaube ich, ja.
Müsste man vielleicht noch dazu sagen, für die ForscherInnen, ich glaube, das sollte man nicht leichtfertig machen, weil da vielleicht ja auch irgendwelche Tiere mitleben. Du sagtest gerade und sehr richtig, und darauf wollte ich auch nochmal hinaus, dass die Tunnel, die ich jetzt besprochen habe, ja für uns eher als Gefahr dastehen. Ne? Aber was ich auch betonen möchte, ist, dass es eben natürlich vorkommende Tunnel gibt, die auch ihre Funktion da haben. Es gibt ein ganz cooles Video, das habe ich auf YouTube gefunden, das können wir auch gerne in die Shownotes packen, von jemandem, der in Wales im Gebirge ist, eben in solchen Hochmooren, von denen ich vorhin schon sprach, und da mal so eine Kamera reingehalten hat in die Tunnel. Das ist übrigens auch noch eine Methode, mit so Endoskopen quasi in die Tunnel reinzufahren, um die mal so anzugucken, wie die so aussehen. Und da kann man mal sehen, wie das so funktioniert. Und der betont auch immer wieder, das ist hier Teil des Ökosystems. Diese Tunnel sind auch weitgehend stabil. Und die sind auch wichtig, um das Wasser schnell abzuführen. Und es kann sogar sein, dass mit Erosionstunneln so ein Hang stabiler ist als ohne, weil sie eben das Wasser so schnell abführen können.
Ja.
Es hängt dann immer viel von den weiteren Umständen ab, ob ein Hang dadurch stabiler oder instabiler wird. Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Ist vielleicht auch ein Grund, warum es nicht so gerne beforscht wird, weil es einfach wirklich kompliziert ist und eben nicht so direkt beobachtbar. Aber das ist ja auch ein Problem von vielen bodenkundlichen Themen. Wir können nun mal nicht reingucken.
Ja.
Einen kleinen Endpunkt noch. Wir haben ja jetzt unseren Landwirt, der dieses Loch hat und er hat es ja verfüllt. Aber er fragt sich natürlich schon, kann ich da irgendwas noch weiter gegen machen, um vielleicht auch was zu verhindern, dass das passiert. Und es gibt da tatsächlich so ein paar Sachen, die getestet wurden, aber noch nichts ist so wirklich eine Standardlösung, sag ich mal. Und was getestet wird, ist eben genau das Loch verfüllen, am besten noch ein bisschen verdichten, vielleicht auch noch mit Kalk anreichern, damit das auch stabil bleibt. Oder eben bei menschlichen Bauten, wir hatten die Deiche und so weiter, dann können auch Geomembranen eingebaut werden, also so technische Textilien, die dann verhindern sollen, dass Bodenpartikel abgetragen werden. Aber jetzt so für so eine Weide oder so ist das ja jetzt nicht unbedingt eine Option, da überall irgendwelche Geomembranen einzubauen. Es gibt noch wilde Ideen, wenn gerade auf Äckern, dass man dann extra Tiefwurzler anbauen soll, damit das Wasser eben vertikal da rein kann. Andere sagen gerade keine Tiefwurzler, weil dann haben wir ja Bioporen, die so einen präferentiellen Fluss ausbilden. Also und ob man nasse Böden vielleicht eher drainieren sollte und trockene eher bewässern, die nassen drainieren, damit man eben das Wasser schadlos abführen kann, kontrolliert in einem Rohr zum Beispiel. und die Trockenen zu bewässern, damit man keine Schrumpfungsrisse kriegt. Das sind alles so Ideen, aber weder im Labor noch im Feld ausgiebig getestet. Und deswegen müssen wir leider von wissenschaftlicher Perspektive bisher sagen, wir können den Beratern und den LandwirtInnen nichts an die Hand geben bisher, was wirklich breit getestet wäre.
Ja. Ja, da muss man dann einfach manchmal darauf zurückgreifen, das möglichst rechtzeitig zu erkennen, ne? Oder vielleicht auch um dieses Phänomen mal zu wissen, ne? Und der Landwirt, die Landwirtin, wenn die dann mit ihren Maschinen über den Acker fahren, kriegen die ja nun mal auch eine ganze Menge mit. Und vielleicht da so die ersten Anzeichen, ne, so eines einstürzenden Tunnels dann quasi auch richtig zu erkennen oder sich mal zu fragen, hui, warum ist hier auf einmal ein Buckel? So, wo kommt denn der her? Hier am Hangfuß, ne? Ja, das finde ich wichtig. Und mir ist die ganze Zeit auch noch mit Blick auf meine Kartierung, die ich jetzt durchgeführt habe, ne? Also da hast du ja auch unheimlich viele Eindrücke mit, aber ich fand das zum Beispiel beeindruckend. Wir haben einmal am Hang kartiert, ne, mit einem 1 Meter Bohrstock entsprechend, ne, und dann ging der nur so bis 70, 80 Zentimeter rein, ne, weil eben da die Gründigkeit endet, ne, dann kommt da festes Ausgangsgestein, ne, so 70, 80 Zentimeter. Und wenn du dann im Tal bist unten, ne, da kannst du tatsächlich den Pirker, haben dann noch so eine Erweiterungsstange mit dabei, ne, und dann kannst du den da auf 2 Meter reintreiben und bist immer noch nicht auf dem Ausgangsgestein, ne. So, und das finde ich schon beeindruckend. Du fragst dich eben, okay, wo kommt dieser Gradient dann her von 60, 70, 80 Zentimetern auf über 2 Meter quasi, ne? Das ist eben nun mal Erosion, ne? Auch die Bodenpartikelchen, die bahnen sich ihren Weg zusammen mit dem Wind und zusammen mit dem Wasser, ne? Und das ist ein natürlicher Effekt, aber ich glaube halt, also gerade so diese klassische Erosion, die ja auch in Folge 42 besprochen ist, ne, da kann man schon eine ganze Menge machen, gerade aus Landnutzungssicht, ne. Und ich bin mir auch sicher, dass für die Tunnelerosion, wenn da noch weiter dran gearbeitet wird, da werden sich sicherlich auch Methoden finden, die gut anwendbar sind, wo man vielleicht ein bisschen Prävention betreiben kann, ne. Aber Svenja, ich verleihe dir hiermit einen digitalen Orden, mehr oder weniger. Du hast tatsächlich geschafft, ich werde Folge 42 nochmal geringfügig überarbeiten, weil ich finde diesen Verweis, es ist ja eine besondere Form der Wassererosion sozusagen, ne? Und ihr müsst euch auch wirklich mal die Bilder angucken, die wir sicherlich in die Shownotes knallen. Oder sucht einfach mal danach. Das ist wirklich beeindruckend, ja, wenn man da sieht, wie da die Leute in diesen Tunneln stehen, die aussehen wie Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg eigentlich so von der Dimension her, ne? Und die Leute stehen da einfach drin. Also das finde ich sehr beeindruckend. Ich glaube, das verdient tatsächlich mindestens einen Satz nochmal zum Thema Wassererosion in der Lehrbuchfolge.
Freut mich. Das wird bestimmt auch die AutorInnen des Papers freuen.
Ja, das ist ja, da hoffen wir ja auch immer, ne? Also so ein bisschen, dass wir den Leuten hier eine Freude machen, wenn wir ihre Paper mal besprechen. Ich glaube, da freut man sich auch ein bisschen, ne, wenn man mal besprochen wird in der einen oder anderen Weise. Ich habe zumindest noch keine Kritik diesbezüglich gehört, sondern die Leute freuen sich eigentlich immer, ne? Das ist ja auch schön. Ja.
Und also die Anita ist auch wirklich sehr enthusiastisch beim Thema dabei. Die wird sich mit Sicherheit freuen, wenn das Thema mal ein bisschen ausgebreitet wird.
Na, Anita, dann haben wir das hiermit gemacht. Viele liebe Grüße nochmal an der Stelle. Und Svenja, weißt du, wen wir auch noch grüßen müssen? Natürlich unsere Hörerinnen und Hörer und einen davon ganz besonders an der Stelle, nämlich unseren Hörer René Remt. Von dem haben wir, glaube ich, bisher noch nichts gehört. Also wir haben ihn hier zumindest noch nicht erwähnt, aber der René ist tatsächlich der erste Mensch, der einen Zollkast-Song komponiert hat und hat ihn uns auch geschickt, ne? Zugegeben, er hat es mit KI-Einsatz getan, ne? Aber er hat zwei verschiedene künstliche Intelligenzen verwendet, nämlich eine, um den Songtext zu erstellen. Und eine andere, um da ein, ich will mal sagen, Heavy Metal oder Hard Rock Song draus zu machen, ja. Er hat uns zwei Samples geschickt und ich werde jetzt ans Ende dieser Folge einfach mal vors Outro sozusagen für euch den ersten Zollkast Song. Wir werden auch alle besungen, Svenja. Ja. Ja, das ist, habe ich mich auch sehr gefreut. Auch das hat die Sommerpause uns gebracht, ne? Ich werde den sicherlich auch mal bei YouTube hochladen, weil das ist ja dann wirklich das ist ja lizenzfreie Musik, die ist ja quasi extra erstellt, ne? Und können wir dann tatsächlich mal hochladen. Also ich, wir haben eine neue Stufe erreicht, Sven, ja, glaube ich, an der Stelle.
Das ja, jetzt schon.
Ja. Das, du wirst auch besungen, Sven, ja. Wir werden alle besungen in diesem tollen Lied. Also das ist eine großartige Sache. Und soll euch vielleicht auch den Abschied jetzt von unserer ersten Folge nach der Sommerpause ein bisschen erleichtern. Ne? Ich bin jetzt auch schon wieder, ich bin ein bisschen traurig. Ich muss jetzt noch irgendwie 3 Wochen rumkriegen, Sven, ja, ohne Podcasten. Ich weiß, ist gar nicht wahr. Am Ende der Woche nehme ich noch ein Interview auf. Haha. Also ich, aber du musst das hinkriegen, Svenja. Ich hoffe aber, du verbringst eine schöne Urlaubszeit und kannst dich auch mal ein bisschen erholen. Ja, also Erholung ist wirklich wichtig, auch mal abzuschalten, mal was anderes zu machen, ein bisschen rauszukommen. Ja, das sei dir natürlich gegönnt. Und euch da draußen als kritische Hörerinnenschaft ist natürlich immer gegönnt, uns Feedback oder Anmerkungen oder auch Ideen für neue Folgentitel oder natürlich auch Inhalte zu schicken. info@zollcast.de ist da die E-Mail-Adresse der Wahl. Einfach aufmachen. Ich brauche auch eigentlich gar keinen Betreff. Ich gucke sowieso nie auf den Betreff. Ich mache sofort die E-Mail auf. Also einfach info@zollcast.de und direkt loslegen. Ich brauche auch keine Anrede. Ihr wisst das schon, ne? Ich bin kein Freund von großen Höflichkeitsanreden und so, sondern das geht bei mir immer direkt los, ne? Einfach anschreiben, dann machen wir was draus, ne? Und wir sind auf den sozialen Medien Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn vertreten. Und Svenja, ich habe mich dazu entschlossen, wir lassen jetzt die letzten Worte mal weg, ne, an der Stelle, oder? Hast du dir extra was überlegt? Du hast dir was überlegt? Okay, dann machst du jetzt die letzten Worte für diese Folge, weil ich dachte immer so, das ist vielleicht manchmal auch schwierig so, wenn man dann so unter Druck gesetzt wird, die letzten Worte zu finden, aber mach das ruhig nochmal und wir sehen und hören uns dann natürlich wie immer in der nächsten Folge des Zollcasts.
Ja, also meine zurechtgelegten letzten Worte. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass mein Weg zur Bodenkunde im Prinzip über die Erosion kam. Also, dass das da angefangen hat. Da ist mir so wirklich klar geworden, wir ernähren uns ja alle vom Boden. Ich habe kurz vor der Folge noch ein paar Nudeln gegessen. Der Weizen für die Nudeln, der ist auf einem Acker gewachsen. Und da war Boden, ne? Also alles, fast alles, was wir essen, bis auf Fisch eigentlich, hat irgendwie was mit Boden zu tun. Und wenn der uns abhanden kommt, dann haben wir halt wirklich schlechte Karten. Deswegen ist mir über Erosion erstmal so klar geworden, wie wichtig Böden sind. Und die haben natürlich auch andere Gefährdungen, aber für mich war das ein tolles Einstiegsthema und deswegen achtet mal drauf, ob ihr vielleicht im Alltag irgendwelche Erscheinungen seht, wo Boden weggeschwemmt wurde. Wenn man erstmal anfängt, darauf zu achten, sieht man das überall.
Der Boden ist unser Verbündeter. tanzen, das Leben pulsiert. Tim formt die Worte digital und wahr, erzählt die Geschichte der Erde für alle Jahre.
Der Soulcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf soulcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.